14, ich lese nach der Einheitsübersetzung. Die Entrückung Elias. An dem Tag, da der Herr Elia im Wirbelsturm in den Himmel aufnehmen wollte, ging Elia mit Elisha von Gilgal weg. Er sagte zu Elisha: Bleib hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Doch Elisha erwiderte: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie nach Bethel. Dort kamen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, zu Elisha heraus und sagten zu ihm: Weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen wird? Er antwortete: Auch ich weiß es, seid still. Elia aber sagte zu ihm: Bleib hier, Elisha, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Elisha erwiderte: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Dort traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, an Elisha heran und sagten zu ihm: Weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen wird? Er antwortete ihnen: Auch ich weiß es, seid still. Elia aber bat ihn: Bleib hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Elisha erwiderte: So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen beide miteinander. 50 Prophetenjünger folgten ihnen und blieben dann seitwärts in einiger Entfernung stehen. Die beiden traten an den Jordan. Hier nahm Elia seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug mit ihm auf das Wasser. Dieses teilte sich nach beiden Seiten und sie schritten trockenen Fußes hindurch. Als sie drüben angekommen waren, sagte Elia zu Elisha: Sprich eine Bitte aus, die ich dir erfüllen soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisha antwortete: Möchten mir doch zwei Anteile deines Geistes zufallen. Elia entgegnete: Du hast Schweres erbeten. Wenn du siehst, wie ich von dir weggenommen werde, wird es dir zuteil werden, sonst aber wird es nicht geschehen. Während sie miteinander gingen und redeten, erschien ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Elia fuhr im Wirbelsturm zum Himmel empor. Elisha sah es und rief laut: mein Vater, Wagen Israels und sein Lenker. Als er ihn nicht mehr sah, fasste er sein Gewand und riss es mitten entzwei. Dann hob er den Mantel auf, der Elia entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, schlug mit ihm auf das Wasser und rief: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Als er auf das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisha ging hinüber.
Vielen Dank für die schöne Musik und für das Vorlesen dieses zugegeben spannenden, auch langen Textes aus dem zweiten Königebuch. Die Begebenheit, wo die Prophetenstaffel sozusagen weitergegeben wird von Elia an Elisha. Elia, einer der ganz großen Prediger, einer derjenigen, in dessen Fußtapfen man sich nicht gerne stellen möchte, ohne weiteres sein Nachfolger sein möchte. Wäre Elia hier Prediger gewesen vor mir, ich weiß nicht, ob ich den Ruf angenommen hätte. Es gab mal einen großen Prediger, der hielt wunderbare Predigten. Er hatte eine fantastische Ausdrucksweise, eine tolle Rhetorik, eine Mimik und Aussprache, konnte seine Zuhörerinnen und Zuhörer fesseln. Er hatte nur ein Problem: er konnte keine Predigten schreiben, aber er hatte einen Assistenten und der hat ihm immer die Predigten geschrieben, die er dann so fantastisch hielt. Und der Assistent war der Einzige, der wusste, dass er ihm diese Predigten geschrieben hat, und es ging ihm auch langsam auf den Keks. Eines Tages war der große Prediger wieder vor einer Riesengemeinde und machte sich an die Predigt. Am Ende von Seite 2 las er folgende Worte aus seinem Manuskript, so wie ich das jetzt mache. Und das, meine lieben Freunde, bringt uns zum Herzen der Botschaft des Propheten Habakuk, der, er war selber gespannt, was Habakuk in seiner Predigt zu suchen hatte und blätterte um. Auf der nächsten Seite standen lediglich die Worte, ab hier bist du dran. Ich weiß nicht, ob wir diese Momente kennen. Ich kenne sie sicherlich auch. Momente, in denen du plötzlich auf dich alleine gestellt bist, den du nicht einfach auf Autopilot stellen kannst. Mir ist es einmal ähnlich passiert bei einem Manuskript, dessen Predigt, also die Predigt hatte ich schon selber geschrieben, aber eine Seite war beim Drucken nicht dazwischen gekommen und die fehlte einfach. Und ich musste mich nun daran entsinnen, was ich auf dieser Seite stehen hatte. Dann ist man auf einmal im Blindflug. Das sind die Momente, wo man auf sich allein gestellt ist und wo man, wie man, ich glaube, hier sagt, man so mit Bordmitteln arbeiten muss. Also mit dem, was da ist. Und gucken, was bei rumkommt. Die ganze Welt kennt den berühmten Haile Gebrselassie. Wer kennt Haile Gebrselassie? Mal die Hände hoch. Doch, es kennen ganz viele. Haile Gebrselassie ist der amtierende Marathon-Weltmeister. Letztes Jahr in Berlin seinen eigenen Weltrekord verbessert. Er läuft die 42, so und so 4 Kilometer in 2 Stunden, 3 Minuten und 59 Sekunden. Das ist ziemlich rasant. Und um das zu schaffen, diese Profiläufer, die wirklich an die Grenze gehen und den Weltrekord machen wollen, um das zu schaffen, hat er Pacemaker, nennt man das, er hat Tempoläufer. Das heißt, wenn er läuft, ist dieser ganze Lauf generalstabsmäßig durchgeplant. Er weiß ganz genau und er muss sich nicht konzentrieren, darauf die Uhr noch nebenbei zu lesen, zu gucken, lege ich in meiner Zeit, muss ich die Kräfte besser einteilen. Sein Team kennt ihn und er hat einen Tempoläufer und er muss immer nur hinter diesem Tempoläufer herlaufen. Der Tempoläufer gibt das Tempo an. Nun fragt man sich, warum macht der Tempoläufer dann nicht das Rennen? Ganz einfach, bei Kilometer 30 ist beim Tempoläufer die Flasche leer. Der kalkuliert bis 30, dann fällt er nach hinten ab und dann kann der nicht mehr. Die letzten 12 Kilometer ist Haile Gebrselassie alleine. Da ist er ganz auf sich gestellt und da zeigt es sich, ob er den Weltrekord brechen wird oder nicht. Da wird es sich zeigen, ob das Training sich gelohnt hat, ob er sich die Kräfte richtig eingeteilt hat. Da zeigt sich die Weltklasse auf den letzten 12 Kilometern, die er alleine rennen muss. Keiner mehr vor ihm, der ihm Windschatten und Tempo gibt. Und das ist das Thema dieses Textes, den wir heute hier gelesen haben. Es ist ein Himmelfahrtstext, deswegen habe ich ihn an diesem Himmelfahrtswochenende ausgesucht. Elia, der gen Himmel fährt, der entrückt wird. Ein Text, der sich auch auf mehreren Ebenen verstehen und lesen lässt. Und so will ich diesen Text heute mit euch auch auf mehreren Ebenen lesen und verstehen. Ich möchte ihn lesen zunächst einmal als einen allgemein menschlichen Text über das Loslassen und Selbstständigwerden. Das ist die erste Lesart, mit der man daran gehen kann. Die zweite Lesart ist, man kann ihn lesen als einen Text der Urgemeinde, die in einer ähnlichen Situation war, also als einen Himmelfahrtstext. Und drittens, man kann diesen Text, und man sollte ihn lesen, als einen konkret persönlichen Text. Und alle drei Perspektiven stehen unter der Frage, die im Kern dieser Erzählung steckt. Und ihr habt sie gehört, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, sonst lest es gerne nochmal nach im 2. Könige 2. Die Frage, die gestellt wird hier ist, wo ist der Gott Elias? Fangen wir also an mit der allgemein menschlichen Perspektive. Als ich so 13 Jahre alt war, vielleicht auch 14, war jemand aus meiner Gemeinde, damals im Ruhrpott war das, der war ein begeisterter Kletterer, so ein Free Climber. Das kam damals ganz groß in Mode, jeden Huckel hoch. Sonntags und an Wochenenden brauchte er immer wieder mal einen Kletterkumpel, weil man immer einen zum Sichern braucht, damit man klettern kann. Und so begeisterte er mich dazu und er nahm mich immer mit. So wurde ich in die Kletterei eingeführt. Ich lernte die Knoten, ich lernte die Sicherungstechniken, ich lernte die verschiedenen Schwierigkeitsgrade kennen und auch bewältigen. Und nach einigen Monaten konnte ich problemlos mit dem Material umgehen. Und obschon ich immer Respekt vor der Höhe und vor der Luft unter meinem Hintern hatte, das war immer ziemlich viel, machte ich große Fortschritte. Aber das System war immer das gleiche, das hatte sich eingespielt über die Monate. Er ging voran, er übernahm die Leitung, die Führung und er kletterte vor. Wenn man vorklettert, dann geht man ein paar Meter, dann legt man eine Sicherung für sich selber und dann geht man wieder ein paar Meter, klettert weiter und legt die nächste Sicherung. Und von unten wird gesichert, ich stehe da mit dem Seil. Wenn derjenige, der vorklettert, fällt, dann fällt er, den Gesetzen der Physik zufolge und der Mathematik, bis zur nächsten Sicherung und den gleichen Weg nochmal. Wenn er also 2 Meter vor der Sicherung, über der Sicherung abrutscht, dann fällt er 4 Meter und das Seil gibt auch nochmal 1 oder 1,5 Meter nach. Dann sind es schon 5, 6 Meter, das ist schon ein gewaltiger Sturz. Da muss man sich schon warm anziehen. Man wusste es also, je weiter man von dem letzten Sicherungspunkt weg ist, umso höher die Gefahr, einen richtig derben Sturz hinzulegen. Und ich dachte immer, wenn ich vorgehen muss, dann lege ich alle 10 Zentimeter eine Sicherung, dann bin ich auf der richtigen Seite. So viel Material hatten wir gar nicht. Und es kam der Tag wirklich, da sagte mein Freund zu mir, ich habe dich beobachtet die letzten Monate, du hast gute Schwierigkeitsgrade bewältigt, du bist ein sicherer Kletterer, du weißt, wie die Haken und die Sicherungen zu legen sind, du kennst die Knoten alle. Hier ist eine leichte Tour. Das ist ein 3er-Schwierigkeitsgrad, den gehst du normalerweise, wenn wir es machen, als erste Tour am Tag im Schlaf. Das schaffst du. Und jetzt gehst du vor. Jetzt legst du die Sicherung. Ich sichere dich von unten. Die Schuhe waren mir zu groß. Ich hatte so viel Angst vor dem, was passieren könnte. Und obwohl ich genau wusste, die Tour, die schaffe ich im Schlaf, da rutsche ich nicht ab. Die ist leicht, habe ich mich geweigert, voranzugehen. Ich konnte es nicht. Ich konnte diese Verantwortung nicht übernehmen. Ich habe meinen Fähigkeiten damals nicht vertraut. Die Angst war zu groß. Und Elisa und Elia, das sind die beiden großen Kletterer für Gott. Die beiden großen Propheten des Alten Testaments. Und in diesem Abschnitt hören wir, wie der Stab weitergegeben wird von Nummer 1 an Nummer 2. Wie Elia sagt, ab jetzt gehst du vor, Elisa. Ab jetzt legst du die Sicherung. Und 3-mal hören wir in der Einleitung, wie Elisa, und diese Einleitung ist ganz wichtig, das ist nicht nur Vorrede, wie Elisa es nicht schafft, loszulassen. Welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. Beim Leben des Herrn und bei deinem Leben, auf keinen Fall werde ich dich verlassen. Wir können das als Bekundung von Loyalität sehen. Aber wir können auch davon ausgehen, der Text legt es uns nahe, dass Elisa ahnte, was an diesem Tag geschehen würde. Es wurde ihm ja sogar gesagt. Die Schüler des Elia wissen es schon, die Prophetenschüler, die sagen es ihm. Weißt du nicht, dass er heute von uns genommen wird? Und die reiben es ihm immer wieder ein. Aber ich kann Elisa so gut verstehen, der sagt, das ist noch zu früh. Ich muss noch dran festhalten, solange es geht. Er will nicht loslassen. Und das ist die allgemein menschliche Perspektive, die wir kennen. Im Leben müssen wir lernen, loszulassen. Wenn eine Beziehung scheitert, müssen wir loslassen. Auch wenn wir unser Leben ohne den anderen gar nicht mehr vorstellen können. Wenn wir in unserer Arbeit oder Ausbildung einen tollen Mentor hatten, den wir bewundert haben, von dem wir gelernt haben, der uns Vorbild war, dann müssen wir irgendwann loslassen und müssen selber anfangen. Ich selber hatte einen tollen Mentor, einen Theologieprofessor am College. Und plötzlich stand ich als Pastor ganz jung allein in der Gemeinde und die stellten mir Fragen. Und ich wünschte mir den Mantel meines Mentors oder wenigstens, dass er da wäre. Und habe mir oft gedacht, was würde er jetzt antworten, was würde er machen? Schade, dass er nicht mehr da ist. Ich kann ihn auch nicht fragen, er ist zu weit weg. Ich wünschte mir den doppelten Anteil oder 2/3, je nachdem, wie man das interpretiert.
Und manchmal müssen wir auch die nichtmenschlichen Mentoren in unserem Leben loslassen. Die Dinge, die uns als gedankliche Stützen und die uns als emotionale Hilfen gedient haben, die uns aufgebaut haben. Wenn ich Bibelstunden gebe, Menschen, die hineinwachsen wollen in den Glauben und auch in die Gemeinde, dann merke ich, wie ich selber Mentor bin und wie ich selber bestimmen muss, wann der Moment der letzten Bibelstunde gekommen ist, wann jemand loslassen muss, wann ich jemanden sagen muss, in dieser Gemeinde kannst du jetzt deine Schritte selber gehen. Du kannst eigene Entscheidungen treffen, du hast genug Ressourcen, du weißt, wem du die Fragen stellen kannst und in welche Richtung. Und in diesen Momenten des Loslassens, und es kann ja sein, dass so ein Moment gerade in deinem Leben dran ist, da stellt sich uns automatisch die Frage dieses Textes, wo ist der Gott Elias? Wo ist der Gott von meinem Theologieprofessor, mit dem er uns so leidenschaftlich bekannt machte? Wo ist der Gott von meinem Pastor, der mir darüber Bibelstunden hielt? Wo ist der Gott meiner Großeltern, die so tolle Erfahrungen mit ihm berichten konnten und mich stärkten? Wo ist dieser Gott in meinem Leben? Und das sind die Fragen des Elisa. Deswegen kommt Elisa an dieser Stelle wieder ins Spiel. Seine Frage nach Gott, und das finde ich bemerkenswert und bewundernswert, seine Frage nach Gott ist keine jammernde. Es ist keine frustrierte, es ist auch keine rhetorische Frage nach dem Motto, wo ist Gott jetzt? Wie wir fragen, wenn uns irgendwas passiert. Und ich weiß nicht immer, ob wir es wirklich so ehrlich machen oder ob wir damit einfach nur unserem Unmut Ausdruck geben. Elisa stellt eine aktive Frage, er will das wissen. Und er ist darauf aus, es herauszufinden und er wird es herausfinden. Er nimmt den Mantel des Elia, dieses Symbol der Leiterschaft, diese Staffel, die weitergegeben wurde, und er schlägt damit auf den Jordan. Wo ist der Gott Elias? Der hebräische Text sagt, dass sich der Jordan dann genauso teilt wie zuvor bei Elia auf dem Hinweg. Hab ein bisschen rumgeforscht und bin auf etwas ganz Interessantes gestoßen. Die griechische Übersetzung des hebräischen Textes, die berühmte Septuaginta, und in diesem Jahr kann ich euch nur raten, für diejenigen, die gerne in der Bibel studieren, ist sie zum ersten Mal in deutscher Übersetzung herausgekommen. Und es ist alles kursiv gekennzeichnet, was anderes ist in dem Text, als wir es bisher kannten. Und die griechische Übersetzung hat einen kleinen dramaturgischen Kniff eingefügt. Ich habe lange recherchiert und ich konnte nicht herausfinden, warum. Er steht nur drin. Aber der ist faszinierend. Dort liest sich der Vers 14 aus diesem Text folgendermaßen. Da steht, und Elisa nahm den Schafspelz Elias, der auf ihn gefallen war, und schlug damit die Wasser. Doch sie teilten sich nicht. Da sagte Elisa, wo ist denn der Gott Elias? Apho. Unübersetzbar. Wo heißt das? Und so schlug er die Wasser und sie teilten sich. Und Elisa schlug die Wasser ein zweites Mal und die Wasser teilten sich und er ging durch Trockenes hindurch. Ja, sie haben das ein bisschen dramatisch überhöht. Er schlägt einmal drauf und das klappt nicht. Und dann sagt er, wo ist der Gott Elias? Und dann klappt es. Ich denke, die Septuaginta wollte mit dieser kleinen Einfügung des zunächst erfolglosen Schlagens und des zweifachen Schlagens deutlich machen. Elisa hat tatsächlich diese zwei Teile des Geistes von Elia, um die er bat, bekommen. Auch soll deutlich werden, dass die Wunderkraft eben nicht in diesem Schafspelz ist, in diesem Mantel, wie Luther übersetzt, sondern beim Gott Elias. Aber es wird eben auch etwas anderes deutlich. Nämlich Elisa, und das finde ich das Schöne an diesem Septuaginta-Text, Elisa lässt nicht nach. Ja, unser eins, vielleicht wäre ich gewesen, ich hätte da so ein bisschen zögerlich auf den Jordan geklatscht, na, wusste ich doch, klappt nicht. Elisa stellt sich die Frage dahinter und er stellt sie aktiv, wo ist der Gott Elias? Er sucht nach dieser Kraft, die er braucht, dringend braucht für dieses Prophetenamt, was er nun tragen wird. Und er erfährt sie. Das ist die allgemein menschliche Lesart. Momente des Loslassens in unserem Leben, die Gott mit seiner Kraft und mit seiner Gegenwart anfüllen will und belohnen möchte. Wo ist der Gott? Und die Antwort lautet in diesem Text, der ist genauso hier. Wir sagten, die zweite Perspektive ist, dass man ihn als einen Text der Urgemeinde lesen kann. Wir feierten ja vorgestern, oder manche feierten Himmelfahrt, da wo wir waren ein bisschen im Osten unterwegs, da um drei Lütze rum. Da heißt das überall Vatertag. Ist von der Dynamik etwas anders her angelegt, konnten wir beobachten. Das hier ist eine Himmelfahrtsgeschichte. Sie erinnert an jene Szene, die uns Markus in einem Vers nur schildert und Lukas ausführlich in der Apostelgeschichte. So wie dieser Elisa müssen sie sich gefühlt haben, die Jünger. Es war so schön mit Jesus, man fühlte sich immer geborgen. Wenn Konflikte daherkamen, Dämonen, Krankheiten, spitze Fragen stellende Pharisäer, dann war man staunender Augenzeuge, wie Jesus immer wieder die Oberhand gewann. Seine genialen Antworten, sein trotziges Nicht-Anerkennen der Macht, der Krankheit und des Teufels, seine heilenden Predigten. Himmelfahrt ist der Moment, in dem Jesus ihnen symbolisch seinen Mantel zuwirft und sagt, was ich getan habe, das könnt ihr jetzt auch tun. Pfingsten wird berichtet, bekommen sie dann wirklich diesen zweifachen Anteil vom Geist, wie Jesus es verheißen hatte. Und Wind ist auch im Spiel. Es sind viele Parallelen zwischen dieser alttestamentlichen Geschichte und dem Bericht von der Himmelfahrt Jesu. Und so werden sich die Jünger eben auch gefühlt haben, als sie zunächst zurückgingen in diesen Ort der Versammlung, in das Obergemach, um auf den Heiligen Geist zu warten. Auch sie stellten sich damit die Frage, wo ist der Gott Elias? Wo ist der Gott Jesu? Aber auch sie stellten sich diese Frage nicht als eine rhetorische, als eine mystische, sondern als eine echte Frage, als eine Herausforderung. Wo ist er im Leben der Nachfolger dieser 120 Leute, die dort in jenem Raum darauf warteten, dass Jesu Ankündigung des Heiligen Geistes sich erfüllt? Und wie bei Elisa geschieht es auch dort. Die Himmelfahrt Jesu ist der Bericht davon, dass Jesus seine Aufgabe an Menschen delegiert und er sagt ihnen damit, ich traue euch das zu und ich rüste euch aus mit dem, was ihr braucht, wenn es dann soweit ist. Und dann ist es soweit. Die Frage, wo ist der Gott Elias und Jesu, bleibt nicht unbeantwortet. Die Antwort wird an Pfingsten dieser Urgemeinde gegeben und sie lautet, na hier ist er. In dir ist er, durch den Heiligen Geist. Das ist die zweite Lesart. Und die letzte lautet, der Text für mich persönlich. Wir haben ihn allgemein menschlich gelesen. Wir haben ihn versucht zu sehen, wie wohl die ersten Christen diesen Text gelesen haben. Sich vielleicht daran geklammert haben. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Jetzt kommst du ins Spiel und ich. Ich hoffe zunächst einmal, dass es so etwas wie einen Elia in deinem Leben gibt. Vielleicht eine besondere Person, die für dich zum Vorbild geistlich geworden ist. Vielleicht die Eltern, vielleicht jemand aus der Gemeinde, vielleicht ein christlicher Buchautor oder ein mächtiger Prediger. Vielleicht eine tolle Gemeinde oder ein Hauskreis, der dir geholfen hat. Und viele machen diese Erfahrung wöchentlich. Ihr bekommt Stärkung und Hilfe im Gottesdienst. Und dann kommt ihr wieder allein in eurem Leben an. Und dann seid ihr wieder da, im Kampf des Alltags. Vielleicht manche von euch auch allein auf weiter Flur. Allein als Glaubender in einer Familie oder allein als Single in einer Arbeitswelt, die so ganz anders funktioniert. Und da merkt ihr, jetzt muss ich das umsetzen, jetzt muss ich mein Leben ja alleine führen, jetzt muss ich loslassen. Und manche sträuben sich, wie ich damals beim Klettern, davor, eine Aufgabe oder auch in der Gemeinde eine Leitungsaufgabe zu übernehmen, genau aus diesem Grund. Dann schauen sie erwartungsvoll, dass ein anderer Entscheidungen trifft. Und dann musst du sie selber treffen in deinem Arbeitsbereich. Dann musst du mal die Wunder tun an der Ecke, wo du bist. Und so fühlt man sich dann. Und ich kann verstehen, dass wir dann die Frage stellen, wo ist der Gott Elias? Wo ist der Gott Jesu? Dass wir dann etwas in der Hand haben wollen, einen zusammengerollten Schafspelz, mit dem wir trotzig auf das Wasser hauen können und rufen, wo ist der Gott Elias? Wo ist der Gott Jesu? Wo ist der Gott meines Opas? Wo ist der Gott meines Pastors, meiner Gemeinde, meines Hauskreises? Der Text hier, wie der Text von der Himmelfahrt, gibt eine Antwort. Er ist genauso bei dir wie bei ihm. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu erlebten die Antwort auf ihre Frage, wo ist der Gott Jesu, als sie erfüllt mit dem Heiligen Geist anfingen zu predigen, zu heilen, das Evangelium zu verkünden. Und als sie erfuhren, er ist hier, es geht, die Verheißung erfüllt sich. Man kann loslassen und wird dennoch gehalten, es wird belohnt. Und so fordert dieser Text dich auf zur Übernahme von geistlicher Verantwortung und auch zur Leiterschaft. Und er lässt die Frage nach der Gegenwart und Macht Gottes in deinem Leben eben nicht rhetorisch im Raum stehen, sondern beantwortet sie positiv und herausfordernd. Schlag auf das Wasser in deinem Leben und in deinen Aufgaben und erfahre, wie das Wasser in deinem Leben sich auch teilen wird. Nur deshalb sind uns diese Texte überliefert, dass wir sie anwenden können, dass wir die Frage beantwortet bekommen, wo ist der Gott Elias? Sie wollen uns sagen, der Gott Elias, der Gott Jesu, der Gott der Apostel, das ist der Gott, der auch mit dir ist. Amen.